Freitag 22.
Aha.
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 Fünf Stromszenarien. So kann die Schweiz die Energiewende schaffen. Energiesicherheit auch ohne Kohle und Gas machbar. Erneuerbarer Strom. Schweiz kann ehrgeizige Ziele erreichen. Herzlich begrüße ich Sie mit diesen Schlagzeilen zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch, in der Reihe Energie, heute zum Thema innovative Zukunft. Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und mein Gast heute ist Medina Sahinagic. Sie studiert Umwelt- und Energietechnik an der Hochschule Luzern in Horb. Herzlich willkommen, Medina.
Hallo Thomas, ja, danke vielmals, dass ich heute dabei sein kann.
Ja, schau, meine erste Frage für dich ist einfach, was bedeutet dir und für dich Energie?
Ja, das ist ein grosses Wort. Also wir lesen es in der Zeitung in letzter Zeit oft. Also für mich, ja, die Schlagzeile, die man so jetzt in letzter Zeit gelesen hat, ist, die Schweiz hat eine hohe Abhängigkeit von Energieimporten. Was bedeutet da jetzt Energie? Wir brauchen Energie. Also wir haben sie im Alltag, brauchen sie. Ja, das ist so ein bisschen das. Also machst du Licht ab, brauchst du Energie. Genau, brauchst du auch im Sport machen Energie. Also kommt immer ein bisschen darauf an, in welche Richtung wir da lenken wollen.
Und wie siehst du den Eindruck, wenn du jetzt hörst, wenn du die Schlagzeilen gehört hast, die ich am Anfang gelesen habe, macht das eher Angst oder ist das eher eine hoffnungsvolle Situation, in der wir drinnen sind?
Ja, Angst sollte es sicher nicht machen. Das ist sicher kein guter Begleiter. es sollte uns Respekt machen. Also vor allem, ja, wenn wir jetzt so ein bisschen hören, wie lange überhaupt unsere einheimischen Energieressourcen in der Schweiz würden langen. Also bis zu welchem Datum? Da kann ich ja gerade dich, Thomas, fragen. Was denkst du? Wie lange hätten wir Energie in der Schweiz? Hilfe vom Ausland.
Ich meinte, ich habe irgendwo etwas gelesen, dass das vor ein paar Wochen abgelaufen ist, wenn man nur eigene Erzeugung die Energie würde brauchen.
Ja, das stimmt. Bis zum 17. April. Das wäre vor einer Woche gewesen. Das heisst, jetzt wäre es vorbei. Genau. Also das ja, sollte sicher keine Angst machen. Aber ich glaube, das sollte uns einfach aufzeigen, dass das, was wir jetzt im Moment thematisieren und den Ausbau von erneuerbaren Energien fördern, dass das berechtigt ist.
Weißt du, wie das mit den Energien ist, die wir jetzt brauchen in unserem Land? Also ist das die Schlagzeilen haben immer von Strom geredet, aber weißt du, wie der Mix aussieht?
Ja, der Strommix, das ist in der Schweiz sind wir sicher bei Wasserkraft sehr stark. Sonnenenergie, da können wir noch ausbauen. Ich glaube, wenn du aus deinem Fenster rausschaust, glaube ich nicht, dass alle Häuser schon Solarpanels haben. Das heisst, dort ist das Potenzial eigentlich noch gross. Und ja, das Ziel eigentlich ist, dass wir das können ausbauen, soweit es geht. Ich meine, das Stromgesetz ist ja genau also das, über das, was wir jetzt am 9. Juni abstimmen, bietet uns eigentlich die Chance, dass wir genau, das könnt ausbauen, schneller ausbauen.
Ja, ja. Jetzt du studierst Umwelt- und Energietechnik. Was ist denn da so das zentrale Thema jetzt in deinem Studiengang?
Ja, das ist eine gute Frage. Das erinnert mich an die Frage, was machst du nach dem Studium? Es ist sehr breit. Also es geht wirklich von Nachhaltigkeit bis in innovative Lösungen suchen für die Zukunft, wie Energiespeicher etc. Also es ist sehr breit, aber was wir machen, also eben sicher mal erneuerbare Energien, mit denen tun wir uns beschäftigen, Energiespeicher, wie sieht es aus in der Zukunft, was kommt noch, was kann man machen, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement, was braucht eine Firma, haben sie überhaupt schon alle gebaut und ja, das ist so ein bisschen das, was bei uns im Vordergrund steht.
Was ist jetzt das, was dich am meisten anspricht? Oder das, was du am faszinierendsten findest für dich?
Ich würde sagen, klar, Nachhaltigkeit. Was heisst Nachhaltigkeit? Also, wir sehen es mittlerweile grob ja, überall. Also, fast jedem Produkt ist plötzlich alles nachhaltig. Ja, das ist auch ein Problem, würde ich sagen. Es ist sehr komplex. Also, eben Nachhaltigkeit, ich meine, es ist wirklich das Dreieck, das du wahrscheinlich auch schon gesehen hast, dass wir eigentlich Gesellschaft einbeziehen müssen, dass wir die wirtschaftlichen Aspekte einbeziehen und die ökologischen auch. Und das ist für mich sehr spannend. Also wie schaffen wir das eigentlich? Dass wir alles auf alle dann eigentlich Rücksicht nehmen, weißt?
Also da bist du gar nicht so unglücklich mit unserer Gesprächspartnerin vor einer Woche, wo wir über Klimasenioren geredet haben.
Ja, das ist genau so etwas, wo sehr ja, spannend ist. Also ich weiss nicht, ich habe da ehrlich gesagt nicht zugelost gehabt, aber das ist genau etwas, wo man jetzt mehr im ökologischen Bereich oder im gesellschaftlichen, aber da muss man sich dann auch fragen, oder inwiefern ist es auch wirtschaftlich machbar? Und ich glaube, das macht es für mich spannend, oder bis woher können wir gehen, dass es auch wirtschaftlich Sinn macht oder wir stemmen können, oder?
Wie würdest du denn die Zukunft skizzieren? Also wenn wir jetzt einfach mal 5-10 Jahre führen schauen, wie sieht denn die nachhaltige Energieerzeugung aus in 5-10 Jahren?
Ja, ich würde sicher sagen, dass wir im Inland erneuerbare Energien ausgebaut haben, also eigentlich das Potenzial ausgeschöpft haben, dass wir da schauen, was alles machbar ist und dass wir hoffentlich Speicherlösungen haben. Das wäre natürlich so die Traumvorstellung. Elektrifizierung, sagt er sicher auch etwas, oder? Und das ist natürlich auch ein Thema, das ja auch wieder in der Zeitung oft ist, oder? Wie nachhaltig sind zum Beispiel E-Autos? Und da muss man ja auch sagen, ich meine, es kommt darauf an, in welchem Land. Wir reden, oder? Wie ist der Strommix? Also, was tust du da für Strom in dein Auto?
Wie würdest du das ideal skizzieren? Also, einfach so zwischen Speicher und Produktion und Verbrauch. Wie könntest du dir das vorstellen, dass das funktioniert?
Ich würde mal sagen, dass wir dort anfangen bei uns. Also, dass wir sicher mal alle sensibilisiert sind. Dass wir wissen, wie Energie sparen. Dass wir wissen, was heisst Energie optimieren. Was heisst Energieeffizienz. Ich glaube, das können wir sicher auch in unserer Gesellschaft, verbessern. Aber ich glaube, da kann immer jeder an sich selber arbeiten, dass es dort mal anfängt und dann eigentlich zum nächsten Punkt kommt, okay, wie sieht es aus mit Technologien? Weil Technologie allein löst das Problem nicht. Ich glaube, das ist auch mega wichtig, um das, klarzustellen. Und nachher eben, was gibt's, oder? Energiespeicher etc., oder? Das kommt nachher alles noch oben drauf.
Und wie sieht der ideale Plan aus für so erneuerbare Energien? Was sind so für Elemente, die dort vorkommen? Für dich? Also weißt du, von dir her gesehen jetzt?
Ja, eben Wasserkraft sicher, Sonne. Also es ist eigentlich alles, was für uns erneuerbar ist, oder? Und ich glaube, das ist, wie soll ich sagen? Es ist halt auch wichtig, dass man auch nicht vergisst, dass jetzt dass alles wetterabhängig ist. Also was viele vielleicht, ich meine, es ist ja klar, dass es auch wichtig ist, einbeziehen, aber ich meine, es ist halt schon so, in der Schweiz ist nicht gleich wie jetzt zum Beispiel in Afrika, oder? Die Sonne scheint nicht gleich. Und Erdwärme, Bioenergie, also eben eigentlich alles Windenergie, das ist jetzt ein ganz umstrittenes Thema, gerade im Moment. Und das ist halt auch relativ wetterabhängig, oder?
Und was sind die grössten Herausforderungen, die wir auf dem Weg lösen müssen? Gibt es technische Herausforderungen, gibt es auch andere? Welche sind die grössten Herausforderungen?
Ja, also ich würde sagen, ich glaube, ich habe vorhin schon gesagt, Gesellschaft selber, ich weiß nicht, ob du etwas vom NIMBY-Effekt gehört hast.
Nein, das musst du mir jetzt erklären.
Gut, also NIMBY-Haltung heisst eigentlich also not in my backyard und das sagt eigentlich wie, es ist gut, solange es nicht in meinem Garten ist. Also zum Beispiel jetzt eine Windenergieanlage. Es gibt Leute, die es unterstützen. Also sie unterstützen die Windenergie. Aber solange es halt einfach nicht bei ihnen ist, oder? In der Nähe. Und ich meine, sie dann zum Beispiel auch abstimmen und alles. Aber wenn es dann heisst, in ihrem Dorf gibt es eine Windenergieanlage, dann sagen sie nein. Also das dann schon nicht. Weißt du? Das ist dann auch spannend zu sehen. So der psychologische Aspekt, oder?
Gibt's also diskutiere die Erklärungen, warum das der Fall ist, dass solche Effekte plötzlich eine Rolle spielen?
Ja, jetzt gross im Studium nicht. Also mich hat es privat eigentlich mega interessiert. Darum bin ich dem auch ein bisschen eben nachgegangen. Und ich glaube, das ist wie das Gewohnheits, wir sind ja alle eigentlich Gewohnheitstiere. Und ich glaube, es ist für uns einfach praktischer, wenn wir nichts ändern, weißt du? Und wenn du halt einfach dein, sagen wir mal, dein Umfeld oder dein Dorf, das sieht halt immer gleich aus und das ist für dich okay so. Und du bist halt in dieser Komfortzone auch zum Teil. Dass du dann nicht gerne etwas änderst, vor allem etwas, wo du bis jetzt auch nicht genau weißt, oder? Wie sieht es in 20 Jahren aus? Wie sieht es in 30 Jahren aus? Es ist etwas Neues, das auf dem Markt ist und es gibt es nicht so lange. Und ja, das ist, glaube ich, so
und hast, da, hast du den Eindruck, dass zum Beispiel jetzt technisches Wissen, also du beschäftigst dich ja vor allem mit technischem Wissen, dass das da hilft oder macht es das eher schwieriger oder haben die Leute eher Angst vor neuen technischen Sachen?
Ja, da sind wir eben beim Aufklären. Ich meine, wenn ich weiss, wie die Technologien funktionieren, fällt es mir einfacher. Also dann auch wirklich ja, der ganzen Sache zu vertrauen, sagen wir es mal so. Aber schlussendlich hast du das dann auch nur, ja, für Schlusszeichen der Theorie, oder? Und das Praktische ist nachher das andere. Also dann wirklich weißt du, wie lange, ja, funktionieren die und was macht man dann, wenn sie nicht mehr funktionieren? Wie ist der Abbau? Also das sind auch so ja. Sachen, die man muss auch berücksichtigen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, wie gehst denn du mit so NIMBY-Leuten um? was sage ich, not in my backyard, nicht in meinem Garten. Was hast du für eine Strategie im Umgang mit solchen Argumenten oder mit Menschen?
Also sicher mal eben sensibilisieren. Ich glaube, einfach sie mal auch abholen und fragen, ja, wieso denn nicht? Also wieso hast denn du Angst vor dem? Und vielleicht kommen ja eben auch zum Teil gute Argumente und dann holst du sie wirklich ab mit dem Wissen, das du hast und sagst, hey, schau mal, wir haben die und die Vorteile. Ich meine, lieber produzieren wir doch da jetzt Energie, wenn wir das sogar können, anstatt dass wir abhängig sind vom Ausland. Und ich meine, man weiss nie eben, wie die politische Situation dann auch in ein paar Jahren oder wie sie sich verändert. Ich meine, kein Mensch hätte gern irgendwie Abhängigkeit von irgendetwas. Und das heisst, wir müssen das pushen, soweit es geht. Und ich glaube, das ist ja, oder halt eben, ich glaube, das hast du auch schon gehört, ja, wieso sollen wir in dieser kleinen Schweiz etwas machen? Weißt du, das ist zum Beispiel auch eine grosse Herausforderung. Ich meine, wenn die Leute, das ist das, was ich in meinem Umfeld eigentlich am meisten höre.
Und was gibst du für eine Antwort oder was für Gedanken müssen wir uns dort überlegen?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das sage ich eigentlich immer das Gleiche, dass wir bei uns sollen anfangen und da gibt es so ein gutes afrikanisches Sprichwort, so viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen das, hey, du kannst auch deinen Impact leisten. Ich weiss, du bist ein Punkt, wenn man jetzt rauszoomt, auf dem Planet. Aber viele kleine Punkte machen ja genau etwas aus. Und
das
ist wichtig.
Jetzt als Ingenieurin oder künftige Ingenieurin siehst du auch die technischen, ich sage jetzt mal das, was technisch möglich ist oder an dem, was man technisch denkt. Wo sind denn technisch die Herausforderungen? Was ist zum Beispiel eine technische Herausforderung rund um Speicher, die du erwähnt hast?
Ja, also Energiespeicher, jetzt grob haben wir eigentlich in dem Semester. Das heisst, ja, richtig ins Detail kann ich da jetzt nicht, weil wir ja eigentlich noch nicht die Lösung gefunden haben, oder? Aber ja, einfach von der technischen Seite, wie das überhaupt sollte funktionieren, oder? Dass wir Energie speichern können. Aber wenn du jetzt sagst, eben, was ist Herausforderung allgemein bei Technologien? Also, weißt du, da muss man jetzt, also dürfen wir vielleicht auch nicht vergessen, dass es wichtig ist, nicht nur neue Technologien zu schaffen, sondern auch bestehende Technologien eigentlich optimieren. Und das ist zum Beispiel das, was ich in meiner Bachelorarbeit gemacht habe mit dem Kanton Schweiz.
Also und was hast du jetzt musst schnell erzählen, was du gemacht hast oder wo wir jetzt optimieren können.
Ja, es ist wirklich spannend, dass ich an, sozusagen wie ein Leitfaden bin ich am Entwickeln für KMUs, wie sie ihre Energieeffizienz fördern können. Also das heisst, ich bin, also ja, jetzt in meiner Bachelorarbeit bin ich jetzt bei KMUs gewesen, wo ich eigentlich reinlaufe und Energieaudits durchführen und eigentlich ihnen Tipps gebe, wie sie können Energie sparen und Kosten sparen mit ihrer bestehenden Infrastruktur. Und ich glaube, dort müsste man vielleicht auch mal anfangen, weißt, die bestehende Infrastruktur zu optimieren.
Kannst du mir ein konkretes Beispiel geben, was du jetzt siehst, wie ein Unternehmen sich verhält und wie man es jetzt ändern kann?
Ja, ich habe dir jetzt einfach ein kleines Beispiel nennen, das du dir jetzt gut vorstellen kannst. Also ich bin in ein Unternehmen gelaufen und dann habe ich gesehen, dass es dort 10 Lichtschalter hat an einem Ort. Und dann habe ich auch gefragt, wie wissen denn ihr, welche Lampe jetzt angeht? Dann haben sie gemeint, ja, also wir wissen es. Und ich habe gemeint, ja, aber wenn jetzt jemand Neues kommt, dann drückt er einfach ein bisschen um. Ja, oh, hat es dann geheißen, ja, stimmt. Und das ist jetzt etwas Kleines, weißt, wo du dir vielleicht denkst, ah, das ist ja wenig Energie. Aber wenn dann halt pro Tag 20 Leute kommen und dort drauf rumdrücken, ja, dann machst du das Gegenteil von Energie sparen, oder?
Und was haben sie jetzt gemacht?
Sie werden jetzt Kleber eigentlich über die Lichtschalter kleben, wo eigentlich steht, für welchen Raum welcher Lichtschalter ist. Und du fängst eigentlich an mit eben solchen Massnahmen, die ohne Investitionen sind. Das braucht nichts. Also du musst es nur anschreiben. Und das macht eigentlich meine Bachelorarbeit spannend, weil ich eigentlich wie einen Katalog erstellt habe, wo ich eigentlich die Massnahmen aufteilt habe. Also Massnahmen ohne Investitionen, mit geringen und mit hohen. Dass auch die Leute sich bewusst sind. Hey, es geht auch ohne Investitionen, weißt du? Ich könnte wirklich auch genug dort machen.
Gibt es ein Beispiel mit einer kleinen Investition?
Ja, gut, klein, gell? Also bei KMUs habe ich jetzt gezeigt, dass es etwa bis 10'000 Franken ist, was ich klein nenne. Und da wäre zum Beispiel eben so ein kleiner Wert, dass du eigentlich durch Türen, also nein, keine Investition wäre, dass du Türen eigentlich zumachen, dass du eigentlich nicht Energie verschwenden. Und dann eine mittlere, also ein geringer Wert, dass du dann automatisierte Türschlösser hast. Also dass die Tür automatisch zugeht und automatisch aufgeht, oder?
Und unterm Strich braucht das weniger Strom, obwohl der Türschliesser Strom braucht, weder wenn ich das von Hand mache oder offen lasse.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich, weil die Tür eben auch doch offen bleibt, wie auch Fenster. Also da sind sich die Leute auch nicht bewusst. Und was ich jetzt mache, eigentlich gerade jetzt, vor einer Woche habe ich angefangen, Payback-Zeiten eigentlich berechnen.
Aber das musst du auch erklären.
Also wie viel man eigentlich investiert hat für die Massnahmen. Und wenn sich das eigentlich amortisiert, also wenn sich das eigentlich lohnt, oder wie viel man eigentlich eingespart hat im Verhältnis mit der Investition, oder wo man tätigt hat. Und ich glaube, das macht es dann auch spannend. Also, dass man da nicht nur sagt, hey, ihr müsst investieren. Nein, ihr müsst investieren oder ihr könnt investieren, wenn es sich auch lohnt, oder?
Und wie reagieren die Firmen auf deine Ratschläge?
Ja, ganz unterschiedlich. Also, meistens ist man froh drum. Ja, ich habe eine Firma gehabt, die jetzt sogar selber gesagt hat, wow, wir haben nicht gewusst, dass wir auf so einem guten Weg sind. Ich habe eine Firma gehabt, die gesagt hat, wow, wir haben nicht gewusst, dass wir so viele Massnahmen noch offen hätten, ohne Investitionen. Also sehr spannend. Und dann gibt es zum Teil andere, die sagen, das ist gut und schön, aber wir haben keine Kapazitäten. Also wir haben wirklich keine Leute, die sich um das kümmern können. Das heisst, es ist wirklich also ganz, ganz unterschiedlich, gell? Aber die meisten, die da teilnehmen, sind interessiert und wollen da besser werden.
Was ist jetzt eine grosse Massnahme, die du empfohlen hast?
Ja, eine grosse, das wäre, das war gerade vor 2 Wochen, wo ich eigentlich gesehen habe, dass wir im Keller gewisse Pipelines nicht isoliert sind, wo isoliert müssten sein. Also es sind zum Teil wirklich über 10 Meter oder so Öhren, die nicht isoliert waren und einfach enorme Energieverluste haben. Oder zum Beispiel dreifach Verglasung, also eben die Fenster, das ist ein Riesenthema. Es gibt eben auch Unternehmen, oder jetzt bin ich gerade auch in einer Kantonsschule gewesen, wo Fenster immer noch hat, die 20 Jahre alt sind und ja, die jetzt ersetzen. Aber das ist mir auch klar, eben, es ist eine grosse Investition. Und vor allem für KMUs jetzt, eben, um das geht es schlussendlich in der Arbeit, sind grosse Investitionen zum Teil nicht über Nacht eigentlich realisierbar oder auch entscheidbar.
Jetzt haben wir also den Einzelnen, der etwas machen kann. Wir haben jetzt Unternehmen, die du angesprochen hast. Wenn du jetzt den Blick so noch ein bisschen auftust, wo siehst du die politischen Herausforderungen?
Ja, das ist eine gute Frage. Politisch, ich habe das Gefühl, dass man auch Anreize muss schaffen, dass man eigentlich so Investitionen zum Teil, in nachhaltige Technologien allgemein, dass man die schafft und Rahmenbedingungen halt für die Investitionen auch. Und dass man eigentlich dort wie ja, ein Mittelmaß findet. Also zwischen, hey, schau, das fördern wir. Ich meine, es ist klar, dass man nicht alles fördern kann. Irgendwo muss man auch ja, ein bisschen selber zahlen, aber dass man einen Anreiz schafft.
Gibt es jetzt bei diesen Beispielen, die du gesagt hast, denn bereits auch solche Anreize, die das dann attraktiver machen?
Also du meinst jetzt meine Massnahmen?
Ja, genau. Also dass du kannst sagen, einem Unternehmen, ja, das müsst ihr machen. Und da gibt es auch Anreize jetzt aus dem politischen Kontext, also vom Staat her, heisst das konkret?
Ja, ja, klar. Also ich meine, jeder Kanton hat ein Förderprogramm. Das heisst, ja, das wissen zum Teil auch Unternehmen nicht, dass vieles auch gefördert wird. Also da muss man sich mal dort ein bisschen erkundigen, also auf der Seite, was überhaupt gefördert wird. Und das ist sicher mal ein Punkt. Oder ich meine, ich habe jetzt in meiner Arbeit ja auch für ein Unternehmen eigentlich berechnet, wie viel sie pro Jahr könnten sparen. Und das ist eigentlich mit, ja, kleinen Investitionen über 10'000 Franken gewesen. Und das ist schon sehr viel, ja, und das ist ein grosser Anreiz.
Kennst du konkrete, ja, Fördermassnahmen, die es gibt?
Ja, also es gibt Impulsberatungen, es gibt vom Bund jetzt als nationales so ein Energieberatungsprogramm, also das heisst PIKE. Das ist zum Beispiel so, dass sie genau das machen, die Experten, wo ich jetzt eigentlich meine Bachelorarbeit mache, dass sie in ein Unternehmen gehen und sagen, okay, wir sehen da und da Verbesserungspotenzial. Und mit ihnen das dann eigentlich ausarbeiten. Und das wird jetzt auch recht gefördert vom Bund.
Und siehst du schon Bereiche, wo du denkst, dort müsste man eigentlich noch viel mehr machen?
Meinst du jetzt selber im Unternehmen oder?
Nein, jetzt eher aus der politischen ja, Sicht.
Ja, weißt du, mehr machen, das ist immer so eine Sache. Also vor allem in uns in der Schweiz. Ja,
du darfst jetzt wünschen.
Okay, wünschen. Eben, dass es schneller vielleicht geht, aber
ja,
es ist halt ein Wunschdenken, gell? Und zum Teil bin ich auf der einen Seite, wo ich sage, ja, eigentlich sollte es doch viel schneller gehen. Ich meine, wir könnten viel schneller erneuerbare Energien eigentlich ausbauen. Auf der anderen Seite sage ich dann wiederum, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass es auch ein Zeitchen geht, weil dann können wir ja genau schauen, wie sich es entwickelt. Oder wie so Technologien überhaupt in 20 Jahren aussehen, die wir jetzt vielleicht toll finden, weißt, wenn die mal dann stehen und funktionieren. Und darum bin ich dort ein bisschen hin und her gerissen. Aber ja, sicher, Leute vor allem aufklären, was für Förderprogramme es gibt. Das habe ich jetzt auch in den KMUs gesehen, dass viele einfach auch nicht wissen, oder was gefördert wird. Und das zeigt mir einfach einmal mehr, dass man die Leute sensibilisieren muss und auch immer wieder ein bisschen, ja, Werbung für das und dass das die Leute mitbekommen, genau.
Wenn du jetzt die Möglichkeit und die Macht hättest, ein Programm zu wählen, das du würdest fördern, dass das politisch anders geht, was würdest du jetzt nehmen?
Das ist eine gute Frage. Was würde ich nehmen? Ich glaube, ich würde es eigentlich so machen, dass ich schon von der Primarschule bis ins Studium, dass man eigentlich, egal was man studiert, dass man eigentlich schon ein Programm drin hat, wo es um Umwelt und Energie geht. Weil ich habe das Gefühl, dass wir in der Schule, ich habe zum Beispiel Nachhaltigkeitsthema, habe ich das erste Mal im Gymi mit 18. Habe ich von dem gehört. Das heisst, dort wirklich fördern, dass man dort auch Experten in die Schule schickt und einfach die Kinder wirklich von klein auf eigentlich schon aufklärt. Weil das macht es dann eben genau aus, wenn sie auch erwachsen sind. Ob sie schon sensibilisiert sind oder ob man es halt muss machen, ja, wenn sie halt schon ein bisschen älter sind. Ja, wird es halt auch ein bisschen schwieriger, gell? Wenn es schon ein bisschen das Weltbild ist, etc.
Ich komme nochmal schnell zurück zu den technischen Möglichkeiten. Gibt es denn auch Sachen, wo du merkst, oh, da machen sich die Leute Vorstellungen, das kann man gar nicht machen? Gibt es das auch?
Ja, im technischen Bereich, was soll ich sagen? Ich meine, was ist nicht machbar? Also ich glaube, was man vielleicht denkt, eben, dass wir jetzt unabhängig werden, vielleicht in einem Jahr oder so vom Ausland. Ich meine, das ist jetzt wirklich nicht realisierbar oder sind keine realistischen Vorstellungen. Aber von der Technik her, ich meine, wer hätte meinem Urgroßvater gesagt, dass wir heutzutage können, facetimen? Also, weißt du, über das Handy kann ich jetzt zum Beispiel, wenn du in Australien wärst, könnte ich dich sehen und kann mit dir telefonieren. Weißt du, ich glaube, da können wir relativ eigentlich, ja, ja, also hoffnungsvolle Zukunft, sage, ja, ich mal. Wir haben viele Leute, die daran arbeiten. Und ich glaube, da kommt schon einiges auf uns, ja, zu. Das ist schon ein bisschen meine Hoffnung, ja.
Genau diese Hoffnung. Kannst du mir sagen, warum du das machst, was du machst?
Ja, das ist eigentlich genau das, was ich dir eigentlich ein bisschen bei der Einleitung erzählt habe, dass ich immer ein bisschen etwas gesucht habe. Ja, wo ich so ein bisschen einen bedeutenden Impact erzielen kann und etwas bewirken, was eigentlich über mich hinausgeht. Und eigentlich genau in diesem Stadium befinde ich mich heute, dass es über mich hinausgeht. Es gibt noch nicht die Lösung und das macht es für mich enorm spannend.
Und wie würdest du das Bedeutende, was du jetzt erwähnt hast, näher beschreiben?
Dass ich kann etwas bewirken mit meiner Arbeit. Also so blöd es auch tönt, aber dass ich kann morgen aufstehen und ins Büro fahren und kann sagen, ich mache etwas, was für uns, für die nächsten Generationen gut ist, für die Menschen gut ist, für die Umwelt. Ich mache etwas Gutes und ich glaube, dann kann ich auch am Abend wirklich mit einem guten Gewissen heimfahren und kann sagen, okay, heute kann ich mein Bestes geben, auch wenn ich 0,0001% die Welt verbessern.
Genau, und weißt, woher hast du das, dass du die Überzeugung hast, du willst etwas Gutes tun?
Ja, woher kommt das?
Andersrum gesagt, ich kann auch so fragen, es gibt ja auch Leute, die in der Erdölindustrie arbeiten und die wollen auch etwas Gutes tun. Was ist der Unterschied?
Ja, das stimmt. Ich glaube, es hat ja vor allem mit dem Weltbild zu tun. Also wenn Sie, ich könnte jetzt mit jemandem von der Industrie reden und vielleicht genau ihm das fragen, aber das Weltbild ist wahrscheinlich einfach anders. Er hat das Gefühl, er macht mit dem etwas gut, er tut vielleicht Arbeitsplätze schaffen, in welchem Land er auch immer sich befindet und sagt, hey, wir haben da so viel und so viele Arbeitsplätze können schaffen und ich sage, hey, aber da, wo ich mich jetzt befinde, dann können wir eigentlich gut arbeiten, indem wir der Umwelt etwas gut zurückgeben und den Leuten. Und eben, das ist auch wieder so ein Punkt, oder? Von welchem Land reden wir? Das ist auch ganz, ganz unterschiedlich, gell?
Weil ich finde es noch spannend, dass du sagst, du willst etwas Gutes bewirken. Und was soll am Schluss rausschauen?
Ja, eigentlich ein gutes, ich sage jetzt wieder gut. gutes Resultat, aber was heisst gut?
Ja, genau, was heisst das gut? Was ist für dich ein gutes Resultat?
Ein gutes Resultat, also wenn wir eigentlich unsere Ressourcen sozusagen, die wir haben, oder eben die Mutter Erde sozusagen, oder die Umwelt, können einfach, ja, auch, weißt, schonend mit ihr umgehen, das ist für mich etwas Gutes. Und Ressourcen, die wir haben, einfach auch nutzen. Eben, sind wir wieder bei der erneuerbaren Energie. Wenn wir das haben, ist für mich einfach ein bisschen unverständlich, wie wir das nicht nutzen können und können sagen, hey, nein, nehmen wir lieber etwas anderes, oder, wo nicht erneuerbar ist, wo es nur noch mehr Probleme schafft.
Ja, genau. Und warum sollen wir denn eigentlich Sorge tragen zu der Umwelt?
Weil es uns auch vieles gibt. Gut, da haben wir uns sowieso, ich glaube, ein bisschen, nicht alle, aber zum Teil, viele Leute haben sich auch ein bisschen leider entfernt von der Natur, von der Umwelt. Aber wenn man mal genau schaut, nur raus schaut, gibt es, glaube ich, genug Sachen, die man sieht, wo man einfach dankbar kann sein und wo es Natur gibt. Und ich meine, es könnte jetzt auch draussen 60 Grad sein, wo wir nicht könnten, damit umgehen und jetzt einfach mal auch glücklich sein, dass wir uns überhaupt, oder jetzt zum Beispiel in der Schweiz, in anderen Ländern ist es nicht viel anders. Klimawandel ist jetzt noch nicht so, dass es jetzt 60 Grad irgendwo ist, aber dass wir können sagen, wir können, es gibt uns so viel, weißt? Wir können leben, wir haben keine gesundheitlichen Probleme, oder wenn du jetzt Klimaseniorin hast, vorher angesprochen, eben, das kommt auch, und ich glaube, einfach dankbar sein für das, was wir jetzt haben. Und jetzt bin ich ein bisschen vom Thema.
Nein, das ist doch spannend, schau jetzt, das ist Zeit, geht auch langsam am Ende entgegen. Nur eine letzte Frage. Was sollen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir mit Energiefragen betroffen sind, wenn uns die begegnet in unserem Alltag? Was gibst du uns auf den Weg?
Also sicher, dass wir bei uns immer anfangen sollen. Egal, was andere sagen, egal, was andere sagen, meinen, wie klein die Schweiz ist, wir sollen bei uns anfangen, weil viele kleine Leute viele kleine Orte, viele kleine Dinge tun, können die Sicht der Welt verändern. Das ist so mein Input.
Danke vielmals, Medina Sahinagic, für deine Gedanken als junge Studentin von der Energie- und Umwelttechnik. Für deine Gedanken zu Fragen rund um Energie, Energieversorgung, aber auch Politik. Du siehst, du kommst einen Haufen Plus über den Leuten, hat es gefallen.
Oh, das freut mich sehr.
Ich danke auch euch allen fürs Zuhören daheim. Wir treffen uns wieder heute in einer Woche. Das ist dann bereits der 1. Mai, wieder um 6:30 bis um 7. Und unser Thema wird das Neue sein. Es geht dann nämlich um Care Farming. Und die Frage steht im Raum, was ist denn eigentlich überhaupt ein sozialer Bauernhof? Der Gast ist Petra Köchli. Sie ist nebst ihrer wissenschaftlichen Mitarbeit an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften im Dachverband Green Care Schweiz unterwegs. Und wir werden ein spannendes Gespräch führen miteinander. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass wir bei Ethik 22 ein Magazin rausgegeben haben zum Thema Energie. Wenn Sie Interesse daran haben, an dem, melden Sie sich bei uns über E-Mail oder auch jetzt im Chat rein. Und dann schicken wir Ihnen so ein Exemplar. Ja, herzlichen Dank dir noch einmal, Medina, fürs Dabeisein, Ihnen allen fürs Zuhören. Und es ist mit den Energiefragen so, wie mit vielen Fragen, die uns bewegen und die der Sokrates schon vor vielen 100 Jahren mal gesagt hat, auf dem Dorfplatz von Athen. Wir haben gut miteinander diskutiert, wir haben lange nicht alle Antworten gefunden. Wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank euch allen und noch einen schönen Abend.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Ich finde zum Beispiel immer rund um Speicherfragen, oder? Aber du hast jetzt das noch nicht gehabt, aber das nehme ich mal wunder, auch technisch. Mhm. Weißt, die sind ja nicht nur sehr teuer, sondern ich habe immer noch den Eindruck, wir haben irgendwo da das Beste noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
Mhm. Doch, total. Also eben, darum meine ich ja, es ist alles noch so offen und man ist eigentlich dort, ja, wenn ich so darf sagen, noch nirgends. Also habe ich das Gefühl, also was uns in den nächsten Jahren erwartet, da habe ich schon riesige Hoffnung. Eben wie du sagst, es ist mega teuer, aber dort hat man natürlich schon eine riesige Hoffnung.
Ich habe gesehen, du arbeitest ja noch bei einer Geschäftsstelle Neue Energie Luzern. Was genau. Macht ihr dort?
Ja, also das ist eigentlich so wie eine Unternehmerinitiative. Also wir vertreten eigentlich die Luzerner Wirtschaft für erneuerbare Energien, Klimaschutz, Energieeffizienz und mit der allgemeinen Öffentlichkeit sensibilisieren, also mit Events, mit ja einfach allgemein so Anlässe eigentlich, wo die Leute können teilnehmen und auch was wir zum Beispiel auch machen, ist auch Lösungsansätze allgemein und Inputs eigentlich sammeln und eigentlich durch unsere Kanäle, also LinkedIn Newsletter, unsere Firmen, die wir hier haben, also wir sind jetzt mittlerweile 120 Unternehmen, die in diesem Verein sind, dürfen wir ja. Die eigentlich weitergeben oder auch politisch. Also wir haben auch eine eigene Parlamentariergruppe in Luzern und da müssen wir eigentlich aktiv in die Erarbeitung der klimapolitischen Massnahmen, also nur im Kanton Luzern natürlich, ja. Einsetzen oder jetzt auch Stromgesetz gerade aktuell, haben wir da ein bürgerliches Komitee im Kanton Luzern, wo man sich übrigens registrieren.
Genau, wenn man im Kanton Luzern ist, oder? Von denen, die ja. Noch zuhören aus dem Kanton Luzern.
Genau. Ja, ja. Genau, und das tun wir jetzt einfach mega pushen, dass die Leute ja aufmerksam eigentlich darauf werden und dass wir da auch ein Ja können.
Aber es klingt so, dass ihr dort so eben unternehmerische Welt, Wirtschaftswelt mit politischem Gestaltungsformen zusammenbringen, also durchaus einen bis zwei von diesen Nachhaltigkeitsaspekten probieren umzusetzen.
Genau, also das ist eigentlich das, was ich dir am Anfang gesagt habe, was ich ultra spannend finde, ist einfach die drei Bereiche eigentlich zu verknüpfen und da sind wir eigentlich auf dieser wirtschaftlichen, genau, auf dieser wirtschaftlichen Ebene.
Und was sind so die Erfahrungen an diesen Anlässen, die ihr organisiert? Was läuft dort denn so?
Ja, es kommt ganz darauf an. Also, was für ein Anlass? Wir haben vor einem Jahr über Windenergie geredet gehabt. Und das ist eigentlich auch mega spannend, weil wir da, ja, Politiker eigentlich von zum Beispiel der Grünen Partei haben, von der SVP, von der Mitte. Und da dann mal einfach reinzuhören und zu hören, ah, okay, also, das sieht man so und so, ist auch relativ umstritten, weißt? Und ich glaube, das ist dann das Spannende eigentlich fürs Publikum, wenn da Vertreter von verschiedenen ja, politische Seite
ja.
Sind.
Ja, das ist spannend.
Ja.
Jetzt danke ich dir ganz herzlich, für dass du Zeit dir genommen hast heute Abend und dass wir über das haben können reden miteinander. Danke euch allen auch daheim beim Zuhören und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Ethik 22.
Aha!